Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. Warum trainieren wir unsere Assistenzen eigentlich über 8 Wiederholungen? Und Athlete Research. Das machen die besten 63er der Welt für Squat, Bench und Deadlift.
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk. Ich sitze hier alleine heute mit meinem reizenden Co-Host Maximilian Rabe.
Du bist nicht da. Ich bin noch immer da.
Genau, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, der gute Kona ist schon auf dem Weg in die Heimat. Wir stehen hier kurz vorm Osterwochenende. Da müssen natürlich die familiären Pflichten abgearbeitet werden und deshalb sitzt Kona gerade im Zug und kann nicht mit uns aufnehmen. Sehr sad. Möchte erstmal die Frage an meinen reizenden Kollegen Maximilian Rabe weiterreichen. Wie geht's dir denn heute an diesem schönen Donnerstagmorgen? Was macht dein Rücken?
Mir geht's gut. Meinem Rücken geht's ganz okay. Und das wird doch alles besser. Wie ist es bei dir?
Ja, ich hatte gestern Abend eine Session, also Mittwochabend, und da war es jetzt wirklich schon relativ warm. Ich war in meinem OG Unikat Bird Gang Tanktop im Gym und hab geschwitzt wirklich wie blöde und hab mich dann nach unserem letzten Podcast auch schwer daran orientiert, mehr zu trinken, vor allem vormittags, tagsüber und auch im Training, und denke, dass ich davon auch sehr profitiert habe. Also besonders in den letzten Sessions, die liefen insgesamt ziemlich gut. Also trinken wirklich key. Und finde es auch gut, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. Es ist ja irgendwie jedes Jahr einmal der Fall, dass wir darüber reden müssen. Und muss mich da immer ein bisschen disziplinieren, dass ich das auch durchziehe. Deshalb habe ich jetzt hier schon wieder meinen dritten offenen Shaker stehen, den ich hier parallel mit leer trinke. Prost.
So ist recht, so ist recht. Jetzt haben wir auch neue Fragen für diese Folge bekommen. Und eine, die Falk gestellt wurde, stelle ich ihm jetzt einfach nochmal.
Ja.
Warum sollte man dann Assistenzen über 8 Wiederholungen machen? Und vielleicht kannst du kurz erklären, was wahrscheinlich der Gedanke dahinter sein wird und was unsere Antwort da ist.
Ja, also die Frage kam tatsächlich aus Kreisen meiner Athleten und war sehr allgemein. Also warum macht man das denn überhaupt? Oder warum ich glaube, ich habe ziemlich alle Assistenzen über 8 Reps. Mir fällt zumindest keine ein, wo ich weniger habe bei den meisten. Und ja, warum macht man das? Das fand ich, war eine sehr, sehr gute Frage, weil die einen so ein bisschen auch aus der Komfortzone herausholt und so ein bisschen in Erklärungsbedarf drängt. Und das muss ich dann auch noch beantworten, also Shoutout an Max. Bei mir steht oft der Gedanke dahinter, Bewegungen zu üben und aber auch in einem gleichen Rahmenposition zu halten und auch in, ja, möglichst nah an Muskelversagen zu kommen. Und ich halte Muskelversagen, also wirklich ein substanzielles Muskelermüdungsversagen bei unter 5 Wiederholungen für, naja, also schwierig zu erreichen. Vor allem, wenn man an Maschinen trainiert. Und denke, dass es deshalb deutlich günstiger ist, um einen positionellen und Hypertrophie-Reiz zu setzen, bei, naja, mindestens 6 Wiederholungen so zu arbeiten.
Das ist ja wahrscheinlich aber der Gedanke dahinter, ob es genug Kraft aufbaut. Warum macht man nicht weniger Reps für mehr Kraft, wenn wir doch im Kraftsport sind? Und vielleicht kann man dann mit Reps weniger als 8 überhaupt Hypertrophie aufbauen. Und warum machen wir dann nicht weniger, um Kraft aufzubauen, Falk?
Also es geht ja sicherlich schon, dass man ein bisschen Muskulatur aufbaut, aber mit etwas höherem Volumen und etwas höherem Workload geht es einfach besser. Ja, das ist eigentlich so die Idee dahinter. Und mit ein paar mehr Reps, die möglicherweise auch substanziell besser sind, erhöhst du halt Workload, erhöhst den Muskelwachstumsstimulus. Und naja, also wie wir spätestens seit Steve DeNovi wissen, ist Muskelgröße, Muskelhypertrophie birgt das Potenzial für Kraft. Das heißt, je mehr Muskulatur man hat, desto stärker kann man sein. Und diese Basis wollen wir ja kontinuierlich vergrößern, damit wir quasi wie bei einer Pyramide weiter nach oben bauen können. War das eine schöne Metapher?
Sehr schön. Pyramidenbau, das findest du also gut, ja, Falk?
Ja, fand ich super.
Ich glaube, die Annahme ist natürlich, warum wir ja nicht mehr Kraft aufbauen, wenn wir dann weniger Reps nehmen und das halt zusätzlich benutzen können. Und die Annahme ist nicht ganz richtig. Also in komplexen Bewegungen, vor allen Dingen Multijoint-Übungen, da können wir mehr Kraft aufbauen, wenn wir mit schwerem Gewicht trainieren und weniger Reps als Folge daraus quasi nehmen. Das Problem ist aber, dass bei Isolationsübungen, desto einfacher die Übung wird, desto weniger spielt es eine Rolle, wie hoch die Intensität wird, weil du wenig Skill-Akquise, wie nennt man das? Skill-Akquise hast. Oder Halbdeutsch. Auf Denglisch. Dass du halt nicht so viel Skill-Akquise aus schwerem Gewicht neurologischen Anpassung ziehen kannst und das Größte einfach aus Muskelmasse, die halt das Gelenk bewegt. Also klar, wenn man Bizeps-Curls im 5-Rep-Bereich trainiert, wird man am Ende ein größeres Bizeps-1RM haben, als wenn man, weiß ich nicht, 20er macht. Aber der Effekt ist deutlich kleiner als bei einer komplexen Mehrgelenksübung, wie zum Beispiel Kniebeugen oder, weiß ich nicht, Hip Thrust oder so. Das Problem ist nämlich, dass der Übertrag da nicht sehr hoch ist vom Kraft, also der direkte Kraftübertrag. Auf die Übung, wenn wir jetzt zum Beispiel an eine Trizeps-Extension denken, und B, ist die noch, selbst wenn das spezifisch genug zu einer Trizeps-Extension wäre, wenn wir die mit schweren Gewichten eher machen als mit höheren Gewichten, ist das immer noch zu unspezifisch zu einer Bankdrückbewegung. Das heißt, das Krafttraining für Bankdrücken machen wir im Bankdrücken. Mit sehr nahen Variationen wie Close Grip oder so kann man das natürlich einen kleinen Übertrag auch einfach durch die neuronale Anpassung erlangen. Aber die meisten Anpassungen bei Assistenzübungen passieren eher durch Hypertrophie, also indirekt. Durch mehr Muskelmasse, die man aufbaut, kann man dann mehr Gewicht in der Bank bewegen. Jetzt könnte man sagen, okay, Benefit of the Doubt, und vielleicht schafft es man ja ein bisschen mehr Übertrag zu generieren, wenn ich meine Trizeps Extension mit 6 Reps anstatt 10 Reps mache. Da könnte man für argumentieren und theoretisch wäre das vielleicht doch okay. Ich kenne diese alten Juggernaut-Pläne oder so, die waren auch ausgerichtet, dass du am Anfang in deiner, in Anführungszeichen, Hypertrophie-Phase eher so 10 bis 12er Rep machst und dann in deiner Wettkampfphase machst du so Skullcrusher mit 6 bis 8 Reps oder sowas oder weniger. Das halte ich für die größte Fehlschluss, weil selbst wenn theoretisch ein Skullcrusher, der jetzt ein bisschen spezifischer ist, vielleicht zum Bankdrücken, wo man auch widersprechen kann, oder sagen wir mal eine JM-Press mit 6 Wiederholungen macht, anstatt eine Cable-Extension mit 12 oder 15 Wiederholungen, ist einfach das Problem, dass die größte Hürde ist, warum wir nicht mehr Volumen absolvieren können in unseren Hauptübungen, also Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, oder höhere Intensitäten oder öfter trainieren können. A, psychologisch, weil du einfach drained bist, also vieles von dieser ZNS-Fatigue, wo man sagt, die man angeblich von schweren Wiederholungen bekommt, ist keine ZNS-Fatigue. Das ist größtenteils psychologische Ermüdung. Und die zweite Sache ist einfach, dass deine Gelenke, passiven Strukturen halt angegriffen werden und ans Limit gebracht werden. Und wenn du schon deine Ressourcen aufbringst für schwere Kniebeugen, Singles, Triples, Fünfer, was weiß ich, macht es nicht Sinn, da Kapazitäten zu rauben oder noch mehr oben drauf zu hauen, indem du irgendwelche Leg Extension mit 5 Reps machst oder Skullcrusher mit 5 Reps, meiner Meinung nach. Das wäre sogar, wenn dann schon eher eine Off-Season-Sache, wenn man einfach mehr Kapazitäten hat und einfach ein bisschen Fun reinbringen will. In manchen Sachen macht es, glaube ich, Sinn. Also hast du ein paar Sets oder Übungen, wo du manchmal so, weiß ich nicht, auch mal 5 bis 8 Reps verschreibst in den Assistenzen?
Ja, Pull-Ups auf jeden Fall. Das aber auch oft bedingt durch die Kapazitäten, die zu machen tatsächlich. Also gerade wenn man versucht, die zu steigern. Ich finde, aber da spreche ich auch so ein bisschen aus persönlicher Erfahrung, ich finde es schwierig, so mehr als 8 Reps Pull-Ups zu machen. Mir fällt es einfach schwer. Und ich fahre da einfach ein bisschen besser mit, dann den Bereich zwischen 5 und 8 ein bisschen schwerer zu beladen und da zu progressieren und nicht so 8 bis 12. Ist aber auch einfach eine, also ja, Pull-Ups ja auch eine komplexe Mehrgelenksübung und da bietet sich's ja an. Bei anderen Sachen wie, also so Eingelenksübungen, Bizeps-Curls, Tricep-Extensions, Flies, Reverse-Flies, Seitheben und so weiter und so fort, sehe ich da tatsächlich nicht so den Sinn. Ja, vor allem auch so ja. richtig nachhaltig, also seitheben, richtig nachhaltig Richtung Muskelversagen zu gehen mit einer sinnvollen Technik, finde ich bei also Sub 8 Reps tatsächlich eher schwer, auch schwer zu bewältigen. So.
Du fängst halt an, einfach Body English mit dem ganzen Körper zu bewegen ja. und hast halt noch mehr andere Muskulaturen oder Strukturen, die ermüdet werden ja. oder irgendwelche Pendlay Rows mit 5 Reps. Also dann mach lieber einen Satz Deadlift mehr und dann geh dir entspannt an Pulldown.
Ja, genau.
Also entspannt, trotzdem natürlich ans Muskelversagen bringen, aber ja, man hat dann halt nicht so viel aus Belastung für die anderen Strukturen. Also ich denke mal, so Sachen, manche haben natürlich eher einen Kraftübertrag, wo es sich lohnen könnte, niedrige Reps zu machen. Wenn wir über eine Hack-Squat reden oder eine Leg-Press oder vielleicht auch einen Dip, wo man mal ein bisschen schwerer agieren könnte. Aber da muss man auch wiederum den Trade-off sehen, ob sich das dann lohnt, da noch mehr Belastung auf die Gelenke zu legen. Und deswegen macht man ja meistens Assistenzen, weil man dann irgendwann am Ende ist. Oder weil man dann, klar, eher vielleicht ans Muskelversagen pushen kann, gibt dann noch ein paar andere Gründe. Ich denke, meistens ist es eher so dann auch praktische Gründe. Wenn du jetzt sagst, beim Pull-Up, du wirst deswegen nicht mehr Muskeln aufbauen, weil du vielleicht einen Topsatz vorher machst, oder ja, ein paar Wiederholungen irgendwie im niedriger Wrapping-Bereich, wo es schwerer ist. Meistens ist es halt A, weil du nicht mit dem Bodyweight mehr machen kannst oder zum Beispiel einfach für den Fun. So, ne, man will stärker werden, man will sich pushen und ich glaube auch so ein Topset beim Dip ist ja so ein Standardding, dass man, oder was wir auch bei Marcellus gehört haben und oft sehen, dass man so einen Satz mit sagen wir mal 4-6 Rep macht, Weighted Dips, und danach macht man die anderen im so 8-10 Bereich. Da wird jetzt dieser eine Satz nicht dein Bankdrücken stärker machen. So, ne? Das kann dir helfen, um in deinem Dip stärker zu machen und dann siehst du da mehr Progression. Das wird jetzt auch keinen Boost dir bringen in deiner Hypertrophie, weil du dann mehr Gewicht nehmen kannst. Das ist ja einfach das, was du an neurologischer Komponente daraus ziehst, macht einfach dein Körper die Übung effizienter. Und dadurch wirst du dann nicht unbedingt durch die Dips danach, weil du stärker in den Dips geworden bist, mehr Muskeln aufbauen. Aber es macht halt Bock, mehr zu dippen. Mhm. Und dann steigert es vielleicht die Motivation. Das ist halt einfach auch ein ganz großer Faktor. Ja, aber wie Falk schon sagt, irgendwelche Trizeps-Extension mit 6 Reps, da arbeitet dann der ganze Körper halt mehr mit wahrscheinlich. Und es würde natürlich trotzdem funktionieren. Also alles von 5-6 Reps bis zu, sagen wir mal, praktisch gesehen, bis zu 20 Reps kann man schon machen, bis 30 geht's auch, aber da wird dann irgendwann die Grenze, dass man nicht mehr ins Muskelversagen gehen kann, wegen diesem metabolischen Schmerz. Da ja. verschätzt man sich dann sehr schnell. Und das größte Teil, warum diese typische Hypertrophie-Range von 8-12 Reps entsteht, ist wirklich nur aus praktischen Gründen. Eben am gelenkschonendsten, dass man noch gut ans Muskelversagen kommt, ohne dass dir dein Muskel komplett wegbrennt.
Ja.
Ja.
Ja, plus, also ich will auch nochmal auf die positionelle Sache und dieses Body English, was du genannt hast, eingehen. Ja, man kennt es vielleicht, wenn man, also ich weiß nicht, einige machen es bestimmt auch so BWS-extendierte Lat-Pulldowns als Primer für die Bank zu nehmen. Da finde ich es extrem schwer, in den ersten Reps richtig in die Position zu kommen. Also musst du erstmal so ein paar Wiederholungen machen, 3-4 Wiederholungen, um zu checken, wo du hin musst. Weil das irgendwie jedes Mal, wenn du dich in die Maschine setzt oder in den Lat-Pulldown setzt, dass du dich ja irgendwie erstmal reinarbeiten musst. Und das halte ich für viele Übungen, die so sehr positionell sind, die auch diesen Priming-Effekt haben sollen, finde ich es dann folglich notwendig, also so mindestens 8 Reps zu machen, damit du dich überhaupt sinnvoll in die Position und im Zusammenhang mit einer Nähe zum Muskelversagen in diese Position reinarbeiten kannst, ohne dass du von vornherein einfach irgendwas machst, um das Gewicht nach unten zu bewegen, sondern Position zuerst setzt und dann Richtung Muskelversagen arbeitest. Und da ja, kommen wir halt auf eine Art Ressource zu sprechen, die ich da natürlich auch möglichst versuche zu konservieren. So, ich hoffe damit, dass die Frage gut beantwortet. Hast du noch irgendeinen Nachtrag dazu?
Nee, so Variationen fallen mir halt ein. Ich habe gerade über ein ADL nachgedacht. Da mache ich auch gerne so 6-8 Reps, damit es einfach noch spezifischer wird. Und da verspreche ich mir aber genau das. Da ist meine Argumentation, ADL ist so nah an einem Deadlift dran, dass wir da einen direkten Kraftübertrag haben, wenn wir den schwer trainieren. Das würde ich halt bei einer Trizeps-Extension jetzt zum Beispiel nicht sagen. Und da kann ich dich nur unterstützen mit deinem positionellen Argument. Das habe ich jetzt auch gerade in meinem Mentorship da Coaching, Mentorship mitgenommen.
Mentorship.
Dass es, oder auch, wir werden ja später noch drauf eingehen, ob das Hauptthema heute, sehr viel aus dem Bereich da von Kellyman gelernt oder da bestätigt gesehen, dass es einfach wichtig ist, dass wir als Powerlifter, wenn wir immer in einer Gelenksorientierung arbeiten, also zum Beispiel beim Bankdrücken, immer sehr innenrotiert sind, dass wir die Schulterfunktionalität halt wiederherstellen mit extern, mit nach Außenrotation. Ich mag immer, ich will nicht external rotiert sagen. Das ist in Deutschland echt so ein Ding. Das heißt Außenrotation in Deutschland, nicht external rotiert. Und genau, das Problem ist, wenn wir zu viel Gewicht nehmen in Übungen, wo wir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Facepull ist oder vielleicht auch bei einer Trizeps-Extension hinterm Körper, wo wir diese Innenrotation haben wollen, wenn wir da zu viel Gewicht nehmen, werden wir irgendwann minimal mit Schwung arbeiten. Und das Problem ist, wenn wir bei solchen Sachen zu viel mit Schwung arbeiten, ist, dass wir das Schultergelenk nicht mehr an seine Endranges bringen, wo wir es eigentlich hinbringen wollen, damit es eben wieder das Gelenk mehr zentriert oder damit die Bewegungsfähigkeit wieder ausgereizt wird und wir nicht immer nur vorm Körper agieren, sondern auch mal wieder den Oberarm hinterm Körper bringen können. Ist es nicht der Oberarm, der hinterm Körper gibt, sondern wir runden einfach in der BWS ein, also wir crunchen uns ein, anstatt den Arm wirklich hinter den Körper zu bringen. Oder bei einem Facepull sieht man das sehr oft, dass man nicht wirklich den Oberarm in eine Außenrotation bringt, sondern man überstreckt sich einfach und schmeißt einfach seinen ganzen Oberkörper nach hinten. Das heißt, man geht gar nicht in diese Endranges vom Gelenk und dann verfehlt man halt auch den Effekt. Das heißt, da kann es wirklich mehr Sinn machen, ein Gewicht zu nehmen, was man einfach stabilisieren kann, damit man das Gelenk auch in den entsprechenden Positionen bringen kann, in die man es haben will.
Ja. Ja, sehr, sehr guter Input. Wir haben ja vorher, glaube ich, noch nicht so richtig über diese Counterbewegungen gesprochen. Auch so früher bei uns, so im Austausch war das nie so richtig Thema, dass wir ja so Positionen einnehmen für die drei Main Lifts und es auch in der Übungsauswahl notwendig ist, quasi einen Pol, einen Gegensatz zu diesen Positionen zu schaffen, um Gelenke halt ganzheitlich zu trainieren oder über gesamte Bewegungs Spektren ist gut, über das gesamte Bewegungsspektrum durcharbeiten zu können und die ganze Sache wirklich ein bisschen ganzheitlicher anzugehen, statt nur so zweidimensional in Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben und alles, was so ähnlich ist, sondern auch Sachen, die halt komplett gegenteilig sind. Ja, sowas ist dann ein schwieriges Unterfangen und ich glaube, da haben wir jetzt auch noch ein bisschen Platz für in den nächsten Wochen und Monaten, das ein bisschen besser und detaillierter zu betrachten, um da vielleicht auch nochmal konkreter drauf referieren zu können, weil ich das Thema auch sehr, sehr interessant finde. Und es ist ja bei dir im Coaching auch gerade sehr präsent, ne?
Genau, da würde ich aber noch genug Erfahrung sammeln wollen, aber ich sehe das halt immer wieder und die einfachste Erklärung, die ich jetzt erstmal geben kann oder im groben Überblick, wenn wir halt immer in denselben Positionen sind oder was halt jeder kennt, sind Überlastungserscheinungen, wenn man immer nur dieselbe Bewegung macht. Das ist auch in der Wissenschaft relativ gut bestätigt. Wenn ich den Körper nicht, ich sag jetzt mal, allumfänglich belaste, sondern immer nur genau in eine Richtung, genau mit einer Dings, dann passe ich da zwar an, aber durch diese Anpassung entstehen dann halt auch eingeschränkte Range of Motion, eingeschränkte Funktionalität. In gewissen Bereichen wollen wir das auch. Wir wollen ja eine gewisse Steifigkeit erzeugen für unsere Bewegungen. Aber vor allen Dingen in Gelenken, beim Bankdrücken, ist diese Steifigkeit oder Stabilität nur in eine Richtung. Den Trade-off lohnt sich halt nicht, wenn man das Schultergelenk irgendwann halt überansprucht mit nur einer Bewegung. Wenn sich die Gelenkköpfe in der Pfanne immer mehr in eine Richtung ausdehnen, dann kommen halt so bestimmte, ich will jetzt das wird es schon wieder so Impingement-Sachen oder es fühlt sich an wie eine Kompression. Gegen solche Sachen muss man halt gegenwirken und wir haben einfach formuliert, die Gesundheit der Gelenke erhalten und da ist es halt wichtig, dass man die aus verschiedenen Winkeln bearbeitet. Also Kelly sagt das immer so, wenn irgendwann deine Range of Motion immer mehr eingeschränkt wird, dann resultiert das meistens in Schmerz. Und das gilt für Schultergelenk, das gilt für die Hüfte, das gilt für Rotation, Abduktion, Flexion, Extension, also da ist man gut beraten und das kann man als Powerlifter sehr einfach machen, ordentlich viel Arme zu trainieren und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, hinterm Körper, vorm Körper, überm Körper, nach innen gedreht, nach außen gedreht, Curls mit Extensions kann man da arbeiten, um einfach so ein bisschen die Schultergesundheit zu bewahren. Wichtig.
Sehr gut, sehr gut. Also pumpt eure Arme fett, aus verschiedenen Winkeln, aus verschiedenen Schulterwinkeln. Das ist es. Das ist ja eigentlich. Ja, ich will noch mal eine kleine Anekdote abschweifen zu meinem gestrigen Training. Wir sind ja gerade in Woche 4 meines Trainingsblocks und meine Bank wird ja in Woche 4 dann immer relativ schwer. Da versuchen wir irgendwie so an Peak-Leistung ranzureichen, wollte ich gerade sagen.
Bevor du da die Thematik erklärst, wie läuft es denn, Falk? Glaubst du, die 190 fallen?
Also ich kann es mir vorstellen, muss ich sagen.
Okay.
Also die...
Ist jetzt bei der Sonntag ja immer besser, also ich bin sehr, auch
genau,
gespannt.
Würde ich nämlich auch sagen. Also mein Plan ist ja jetzt aktuell so strukturiert, dass ich Dienstag einen Bench-Primer habe, bestehend aus Doubles im Bereich 150 bis 152,5. Und dann am Mittwoch, also direkt den Tag darauf, eine Comp-Bench habe. Und wir haben jetzt schon in der Blog-Auswertung so ein bisschen betrachtet, dass der Bench-Primer mit den niedrigen Reps und höheren Loads so ein bisschen, ja, doch auch ermüdend ist und nicht so zuträglich für die Position und für die Leistung an dem Folgetag. Und gestern habe ich mich aber bis kurz vor das Topset extrem gut gefühlt. Also habe mich nochmal ein bisschen mehr auf Position konzentriert und auf radikalen Leg Drive. Da möchte ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Und also alles bis zum letzten Warm-up. Letzte Warm-up war mit 180, sind wirklich geflogen. Es war alles sehr gut. Ja, und ich war auch sehr confident mit den, naja, also gut, doch, ja, ich war sehr zuversichtlich, dass die 187 gut kommen. Und habe mich dann hingelegt und habe dann irgendwie, ich war super aufgeregt, ich weiß, kann ja auch nicht sagen, warum, aber irgendwie, wenn es jetzt so bankmäßig an die Peaklasten rangeht gerade, dann bin ich da im Kopf auch einfach sehr hebelig, bin ich dann. Mhm. Hab dann mein Setup irgendwie schon wieder geringfügig anders gemacht. Das bringt einen dann schon irgendwie schnell aus dem Konzept. Dann rausgehoben, hab gemerkt, dass ich ultra zittere auf einer Seite und dann bin ich so zu der einen Seite ein bisschen abgeklappt und ja, es war alles ein bisschen suboptimal und hab die trotzdem relativ gut drücken können und ich denke, auch wenn Sonntag dann die Vorzeichen ein bisschen besser stehen für die Bank, dann gehen auch 190. Also I'm confident.
Wir schauen.
Ja.
Wir nehmen mit, was da ist.
So sieht's aus. Ja, und das Thema radikaler Leg Drive. Und also es ist mir gestern einfach noch mehr aufgefallen und ich predige das ja seit keine Ahnung wie lange vor allen meinen Trainees und auch hier im Podcast, aber muss das halt immer wieder vor Augen führen, weil auch ich, jemand, der es eigentlich ganz gut kann, mich da immer wieder selbst checken muss. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber ich verfall da auch manchmal dann irgendwie in so einen Trott und denke mir so, ah ja, jetzt mache ich hier Setup und das mache ich so und so und dann liege ich da und dann kann ich drücken. Und dann irgendwann wird man mit dem Aufwand, den man in den Leg Drive steckt, ein bisschen sloppy. Also man wird dann einfach nachlässig.
Ja, ist mit einem so, ja.
Ja, weil man es einfach für gegeben hält. Ne? Also ich kann das gut und mein Leg Drive ist gut und dann mache ich das halt. So, und dann, also ist bei mir dann oft das Ergebnis irgendwann, dass, naja, wird mein Leg Drive halt immer schlechter und meine Position immer schlechter. Und dann gestern habe ich das mal wieder ein bisschen konkreter ins Auge gefasst und habe mich wirklich brutalst reingeschoben und das hat so viel für meine Position gemacht. Also ich kann es nur immer wieder sagen, versucht da draußen alle die besten Bedingungen für eure Position zu schaffen. Also selbst wenn ihr im Commercial Gym trainiert, nehmt euch einen Teppich mit und wenn ihr da pro Seite irgendwie drei Scheiben drauflegen müsst, damit der Teppich nicht rutscht, so what? Am Ende seid ihr froh darüber, wenn eure Bank gut läuft, und das finde ich besser, als sich drüber zu ärgern, sich hinzulegen und zu sagen, ah, naja, da muss ich aber 30 Scheiben drauflegen, dann mache ich es lieber gleich ohne, das ist mir zu viel Arbeit, macht euch die Arbeit. Es lohnt sich und ihr müsst das Gefühl bekommen können, dass ihr den Boden unter euch mit den Füßen zerreißen möchtet. Ja, und das ist das Erste, was nachgibt, der Boden ist und nicht der Untergrund, auf dem eure Füße stehen. Damit meine ich eher die Bodenstruktur und nicht die Oberfläche, vielleicht sozusagen. Also der Anspruch sollte sein, dass ihr mit der Bank euren Nacken so hart da reinschiebt und eure Füße auf dem Boden so hart nach vorne schiebt, dass ihr das Gefühl bekommt, dass der Untergrund, auf dem ihr liegt, auseinandergedrückt werden könnte. Das wird er bestenfalls nicht machen, wenn es halbwegs gutes Equipment ist. Aber da müsst ihr euch hinarbeiten. Also mit dem Anspruch, mit dieser Radikalität müsst ihr in den Leg Drive reinarbeiten. Sonst, glaube ich, ist dieses Positionsfinden auch nur halbgar, wenn man so sagen möchte.
Ich überlege mal gerade noch, ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen was rausholen, in welche Richtung man so ein bisschen den Leg Drive aufbringt oder mit welcher Intention. Ob man sich halt eher so horizontal die Bank hochdrückt oder ob man eher das Brustbein wirklich so schräg nach oben drückt oder senkrecht nach oben. Bis jetzt bin ich eigentlich immer noch so der Hantel entgegen oder ein Cue, den ich von Pavel mir aus einem anderen Podcast geschnappt habe, den ich ganz lustig fand, ist versuchen, das Brustbein durch die Beine des Spotters zu drücken. Und ich glaube, auch solche Cues funktionieren besser, wenn man nicht sagt, gib viel Leg Drive, sondern schiebt das dahin, so weißt du, das sind halt diese typischen internen Cues, weil Leg Drive ist ja irgendwo Quad-mäßig und eigentlich willst du ja Leg Drive nutzen, um irgendwas wohin zu bewegen, aber da habe ich also noch nicht den besten Cue gefunden, aber ich glaube, so eine kleine Formulierung manchmal, irgendwie hier Brustbein zwischen die Beine des Spotters oder zur Decke oder zur Hantel, ne, sowas gibt halt einem mehr Orientierung, dann kann man den vielleicht auch eher konstant aufrechterhalten und vergisst es nicht über die Sätze, weil ich weiß genau, was du meinst, ne? Und ich finde ja auch, wenn man sich dann wieder an schwere Gewichte ranwagt, muss man ja das noch präziser machen oder noch mehr rausholen aus den letzten bisschen. Aber ich kann dir hier mal ein Video zeigen bei mir. Ich habe ja auch Teppich, den ich mir extra runtergebastelt habe. Da sieht man halt auch ganz gut, wie die Schuhe über den Satz wegrutschen. Na? Jetzt, naja, doch nicht. Spielt das Video überhaupt ab?
Sagen, ich sehe nur deine Füße.
Ja, ich konnte es so halb zeigen, aber, aber sie rutschen halt schon. Man sieht,
wie sie es resettet dann, ja.
Ja, die rutschen halt schon ganz schnell weg. Und ich überlege gerade auch mal wieder, dann wirklich endlich diese Hyper-Vs, die ich schon von Monaten rede, doch mal endlich in den Warenkorb zu schmeißen. Aber dann bin ich gerade noch zu faul. Vielleicht dann mit den neuen Sleeves irgendwann. Aber das lassen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Ja, nee, Leg Drive Key. Also ich hatte ja neulich auch, ich habe neulich ja in einem anderen Gym gedrückt, Privatgym so ein bisschen, da war der Boden halt nicht so, so staubige Platten Gummimatte mäßig, sondern so richtig Gummi, wo du klebst. Ich weiß nicht, was ist ein gutes Beispiel, wo hat man sowas noch? Ja, weiß ich nicht. Eher so ein dünner Belag, weißt du, gewesen, über Fliesen, glaube ich. Mhm. Und dass der Gummi, der anders, ich will nur sagen, der Boden war richtig grippy. Und die hatten eine Strength Shop Bank, die schon eher so wie die neue Dings ist. Und ohne Scheiß, ich war an diesem Tag knapp 10 Kilo stärker. Ich habe 7,5 Kilo mehr auf 8 Reps gemacht als in der Vorwoche. Und das habe ich auch direkt gemerkt. Also ich war in einer Position, wo ich gedacht habe, also die Position fühlt sich so gut an. Einfach, weil A, der Leg Drive einfach Bombe geklappt hat, weil alles super fix war. Und aber, das muss ich halt auch sagen, B, weil ich gemerkt habe, wie ich gut einsinke in der Bank. Und das war jetzt kein Fettpad oder so, ne? Das war einfach ein bisschen fluffigere Bank. Das hat so einen Unterschied gemacht. Manchmal sind es da echt die letzten 2-3, also es ist ja wirklich, wenn du 2-3 Zentimeter niedriger bist, kannst du halt ein paar Grad rausholen im Schulterwinkel, also gar nicht wenig wahrscheinlich, dann wirklich 4-5 Grad und das sind dann manchmal die, wo es komplett von, ich muss irgendwie das noch ein bisschen horizontal bewegen zu, ich drücke einfach nur noch senkrecht hoch und runter und das war insane. Also es war so krass, also es hat sich auch alles leichter angefühlt, es hat sich gefühlt, als würde ich in so einer Maschine sitzen, wo ich einfach gefühlt drücken kann. Ja, vielleicht muss ich da auch nochmal meinen Leg Drive optimieren, nochmal die letzten Zentimeter meiner Brücke rausholen, dass ich nicht auf diese Fatpad die kleine mäßige Bank angewiesen bin, um in so eine Position zu kommen. Aber es macht einen Riesenunterschied, das ist der Wahnsinn.
Ja, absolut. Ich kann es nur unterstreichen. Auch hier Appell an alle Trainees, arbeitet an eurem Leg Drive.
Okay, wir machen weiter mit unserer kleinen, ich habe es ja schon mal angeteasert letzte Woche, mit unserer kleinen Weiterbildungsrunde, die wir jetzt jeden Mittwoch machen.
Wir haben jetzt nur ungefähr eine Stunde gebraucht, um einen Namen dafür zu finden und du nennst es trotzdem einfach Weiterbildungsrunde.
Nee, Falk, läutet es gleich mit dem richtigen Namen ein. Wir haben uns ja vorgenommen, im Rahmen der Elite Series in unserer neuen Athlete Research Runde jeden Mittwoch einfach weiterzubilden. Also man sieht es auch bei den Top-Coaches. Du hast keinen mehr, würde ich sagen, aus dem Top-Business, die noch ihr eigenes, oh, da gibt es so ein, nennt man das Geklüngel? Elitäres Geklüngel? Wie heißt das richtig, das Wort, was ich suche?
Das nennt man
so, ne? Geklüngel?
Kann schon sein.
Naja, ja. die halt arrogant unter sich bleiben und sagen, ich habe hier den heiligen Gral des Wissens über Powerlifting. Du siehst fast jeden. Du siehst einen Joey Flex, der auf einmal mit seinen Leuten da quatscht mit anderen Coaches. Du siehst eine Kelly Mann, die sich bei The Strength Guys Rat einholt. Du siehst einen Jason Tremblay, der sich die ganze Zeit mit Mike Toshia unterhält. Und durch die ganze Podcast-Generation laden die sich alle gegenseitig ein, lernen voneinander und crediten sich auch immer mehr. Also man sieht auch in der Top-Elite tauschen sich die Leute auf und davon profitieren auch. Also ich glaube, solche Leistungen wie bei im American Nationals kommen halt nur durch sowas zustande, ne? Durch lange Erfahrung und dann auch gegenseitigen Austausch von solchen langen Erfahrungen, auch aus vielleicht anderen Systemen. Und da haben wir uns natürlich entschlossen, wir wollen es da nicht ausklinken und sagen, wir machen alles perfekt, was wir machen. Ich würde natürlich trotzdem sagen, wir machen das sehr, sehr gut. Das hat es auch gezeigt, wenn man letztendlich, ja, machen wir das ja schon von Anfang an, ne? Uns viel mit Profileuten beschäftigen, uns inspirieren lassen, Sachen ausprobieren, validieren oder verwerfen. Aber wir haben gesagt, wir wollen das nochmal intensiver machen und haben uns dann vorgenommen, jeden Dienstag uns entweder so generell ein bisschen Mittwoch generell weiterzubilden oder uns mit bestimmten Athleten zu beschäftigen, mit bestimmten Coaching-Systemen, da mal tief in die Analyse reingehen wollen und das dann auch versuchen, sage ich mal, systematisch zu analysieren in unserem Coaching-Prozess, dass wir das probieren, bestimmte Sachen gegenseitig schauen, bei unseren Athleten, hat das funktioniert, hat es nicht funktioniert oder was hat gut funktioniert, was hat vielleicht besser funktioniert, so kann man es eher ausdrücken. Und Falk, ich lass dich mal erzählen, was gestern unser Thema war und dann kannst du dir mal so erzählen, was du so mitgenommen hast an verrückten Learnings oder was dich überrascht hat vielleicht.
Ich will auch nochmal kurz einhaken zu deiner Introduktion, die ich sehr gut fand, also mich auch mal Lob aussprechen an der Stelle, dass wir ja schon ziemlich lange auch in so einem sehr intensiven Austausch stehen, also du und ich ja sowieso und uns ja eh schon sehr viel auch mit anderen Coaches und Coaching-Systemen beschäftigen und ich möchte für die Leute da draußen nur mal ganz kurz darstellen. Also die Arbeit mit Maxi ist wirklich sehr weit entfernt von
eigen, ja, würde ich mal behaupten, ne?
Ja, aber ich möchte ja was Positives sagen. Ist sehr weit entfernt von, ich erzähle ihm was und er sagt, ah, na, das ist aber schlau. Ah, cool. Ja, du bist wirklich der Geilste. Sondern da wird alles so hart in die Kritik genommen. Also, da gibt es Tests zu bestehen in dem Austausch mit Maxi, die einen schon auf Herz und Nieren prüfen. Und wenn man da nicht wirklich zu 100% durchdacht hat, was man da coacht und was man programmt, dann kommt man da schnell ins Schleudern. Und das schätze ich sehr an dir, das finde ich sehr gut, aber es ist auch anstrengend, das muss man halt auch fairerweise sagen. Und gestern, die Session war dann irgendwie fast 4 Stunden lang. Das hat mich dann hat mich dann schon echt Nerven gekostet, aber das können wir ja off-air nochmal besprechen. Ja,
ich habe es schon gemerkt, aber ich kann das auch nur erwidern, auch wenn es manchmal, ich meine, da ergänzen wir uns insofern, dass ich da auch die Gelegenheit habe, einfach mal meine ganzen Überlegungen zu formulieren. Und auch wenn ich jetzt du nicht sagst, 1000 Mal widersprichst oder sagen wir mal so, ich bin da halt immer sehr hinterfragend und frage natürlich, hä, aber was machst du, wenn das passiert? Oder wie machst du das? Warum ist das nicht besser? Warum machst du es so? Und hast du dir nicht mal durchgedacht, dass das und da passiert? Denselben Prozess mache ich ja mit mir auch. Also ich hinterfrage ja das auch. Und vor allen Dingen hilft es mir halt, wenn ich das dann halt dir präsentiere oder wenn wir das dann zusammen auswerten, dass ich dann auch selber schon merke, das sage ich dann vielleicht nicht immer, aber merke, eigentlich wollte ich gerade das zu stolz präsentieren, wie sinnig und offensichtlich das ist und wie, oder sagen wir mal so, wie ersichtlich das ist und merke selber, wenn ich es dann aber jemandem so zeigen will, naja, vielleicht hast du dir selber das ein bisschen zusammengesponnen, wie toll und genau das habe ich geändert und ganz offensichtlich ist dann das passiert und wenn du das dann vorzeigen willst, denkst du dir so, ah ja, okay, das hatte ich jetzt ganz anders in Erinnerung, dass es viel offensichtlicher war, ja, vielleicht ist es doch gar nicht so offensichtlich und dann lässt man das mal schnell unter den Teppich fallen. Ja, ich merke aber selber, dass mich das dann halt auch challenged, wenn ich das dann präsentieren will und dann selber merke, wo dann noch Lücken sind und das ist ja überhaupt nicht so confident und schlüssig ist und konkret, wie ich das manchmal denke. Und so verfeinert man dann, glaube ich, auch seine Thesen. Also ich denke, das ist schon gegenseitig der Effekt auf jeden Fall auch da.
Denke ich auch. Ja, das Zentrum unserer Beschäftigung für den gestrigen Tag waren ja mehrere 63 Kilo Lifterinnen, mit denen wir uns jetzt in der vergangenen Woche hauptsächlich versucht haben, zu informieren, namentlich genannt Alba Böström, hoffentlich bald Gästin dieses Podcasts, mal gucken, wie lange sich das noch zieht, dann Chiara Bernardi, also Silber, also Zweitplatzierte bei den IPF Worlds letztes Jahr und entsprechend auch die Goldmedaillistin und Gewinnerin der Powerlifting American Nationals vor zwei Wochen, Megan Scanlon. Und da haben wir versucht, zum einen erstmal so das Bankprogramming zu analysieren, weil die alle einen relativ ähnlichen Stil fahren. Da würde jetzt Carola Gara zum Beispiel auch noch mit reinfallen. Diese stark Sync-Touch-orientierte, hocheffiziente, dynamische Bank mit wenig Range of Motion. Und wir haben versucht, so einzuordnen, wie wird das geprogrammt, sind dazu dem einen oder anderen sehr interessanten Ergebnis gekommen, haben uns deren Heben angeguckt, was ja gerade für Chiara Bernardi und Alba der Fall ist, dass sie ein sehr effizientes Low-Rom-Sumo-Deadlift haben. Das trifft bei Megan jetzt nicht so sehr zu, aber alle dann auch irgendwie eine sehr gut, well-balanced Beuge, ja, die jetzt nicht super optimal von den Hebelbedingungen ist, aber trotzdem sehr gut ausgenutzt wird und alle ja auch in einer sehr ähnlichen Range, was Gewicht angeht, beugen. Da Megan Scanlon sticht da so ein bisschen raus für uns, also war für uns ein bisschen am interessantesten, weil aber auch die das Programming und die Art und Weise, die Herangehensweise da sehr gut aufgeschlüsselt wurde von ihr und ihrer Coach Kelly Mann. Wo sind wir denn da rausgekommen, Maxi?
Genau, wir haben ja für diesen Prozess ging es ja darum, ähnliche Stile so zu vergleichen, ähnliche Hebel bei Topliftern, möglichst viele Programme da zu sehen und auch mit Hintergrund und dann zu sehen, okay, was sind Gemeinsamkeiten, was sind so die Reasonings dahinter? Sehen wir Systeme, die wir so noch nie probiert haben, ob es jetzt ein Split ist, ob Rep-Ranges sind, die immer wieder auftauchen oder so Regionen an Rep-Ranges oder auch andersrum Sachen, die nie auftauchen, wo wir sagen, keiner von denen, also nicht, beugt schwer und hebt den nächsten Tag super schwer oder solche Sachen, wo mir gerade auffällt, das sieht man wirklich selten. Und das ist
so ein Beispiel.
Ja. Ja, aber genau, da versuchen wir so Gemeinsamkeiten zu finden, auch so Sachen wie Accessories, wie die Lifts über die Wochen steigern und dann natürlich aber auch danach kritisch zu hinterfragen, machen die das, weil die dadurch so stark geworden sind? Machen die das jetzt, weil die so stark sind? Können das jeder so machen, um da hinzukommen? Und gucken, was wir da von uns ableiten können. Genau, wir haben uns ja da Bench, Squat und Deadlift so ein bisschen getrennt angeschaut und einige Gemeinsamkeiten gefunden und auch einige sehr interessante Sachen in der Auswertung, die uns auch überrascht hat. Ich weiß nicht, wollen wir mit der Bank ein bisschen anfangen?
Ja, gerne, lass uns auf die Bank eingehen.
Also wir sprechen jetzt hier um Benchpresses im Top-End um die 140 Kilo. Ich glaube, Megan hat 147 schon gebencht mit Sinking und Alba, ich weiß gar nicht, war 136 noch das Höchste, was sie gemacht hat? Oder hat sie schon
ich
mal
glaube,
mehr gemacht?
Ich glaube im Wettkampf, ja. Ich weiß nicht, ob sie im Training mal 140 oder 140 plus gedrückt hat. Aber wenn wir so die Wettkampfwerte nehmen, da jetzt aber auch mal checken, war Alba, glaube ich, ist bei 136...
Ich noch 133, komischerweise.
Ah, das kann sein.
Aber ich glaube, sie hat schon mal auf jeden Fall was über 135 oder so gemacht. Ja,
133, und
bewegt sich jetzt auch, glaube ich, in dem Bereich.
Ja, geschenkt. Megan ist bei, ist sie noch bei 142 oder hat sie es auf 147 hochgebracht? 147,5, genau. Und Chiara Bernardi bei 125. Spielt jetzt nicht ganz oben mit, ist aber stilistisch sehr nah dran und hat auch ein gutes Top-End-Strength. Also ist ja für die 63er-Klasse 120 plus ist ja schon sehr stark. Ja, das muss man ja schon so sagen. Ja. Genau, und ja, die sind stilistisch alle sehr ähnlich, ne? Haben halt sind technisch eigentlich extrem ausgereift und dann alle gleichermaßen, also fast gleichermaßen von der Tiefenregelung betroffen gewesen. Heißt, die mussten dann alle umschulen auf einen Sync-Touch, um auf Tiefe zu kommen.
Und ich glaube, da ist auch nochmal ein großer Unterschied, ob man generell einfach nur Syncing betreibt, weil man das effizient findet, oder ob man halt theoretisch eine Benchpress hat, die weniger ROM als die erlaubte Tiefenregelung hat und deswegen Syncing machen muss. Und das ist ja bei beiden der Fall, ne? Dass die beiden nicht mehr Tiefe bekommen hätten.
Ja, also ja, gilt für alle, die wir gestern da betrachtet haben, dass sie wirklich von der Tiefenregelung betroffen gewesen oder betroffen waren. Ich weiß es nicht genau, aber dass sie im Zuge dessen ihre Technik auf Sync-Touch umgestellt haben und folglich haben sie dann auch alle ein gewisses Programming, und das haben wir dann versucht, so ein bisschen aufzuschlüsseln, und es ist aufgefallen, Überraschung, dass alle viel hochintensiv in den 90+-Prozent-Bereichen, also viele Arbeitssätze in den 90+-Prozent-Bereichen drücken, Doubles und Singles. Bei Megan Scanlon war es in ihrer Prep für, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, war es
das war Nationals.
Nee, Nationals, genau, Nationals auch dann.
Wir hatten ja mehrere Pläne, ja.
Genau, war es, wo war das denn hier? Mit, dass sie in Woche 4 wirklich, also knapp an die 100% dran gedrückt hat, das muss man vielleicht einfach so sagen.
Sie hatte 147, war ihr Rekord bis dahin, ne? Und sie hat davor, und jetzt muss ich auch was machen, was hat sie, 142, 143?
143 für zwei Singles.
Dann hat sie ihren PR gemacht mit 147, dann hat sie danach nochmal ein Double gemacht mit 142,5 und dann nochmal Vierer mit 135. Also da hatte ich nur den letzten Satz, hatte sie dann irgendwo in einem Vlog gepostet. Vielleicht mal kurz zur Erklärung. Wir ziehen das alles aus Vlogs, die Leute hochgeladen haben. Alba und Mac haben einen YouTube-Kanal. Ich habe mir sehr viele Podcast-Interviews angehört. Wir haben dann nochmal den Instagram durchgestalkt und da Detektiv Conan Profiler-mäßig wirklich die Upload-Daten verglichen mit, wann kann dieser Split wo sein. Da hat sie geschrieben, sie ist 16 Tage out, heißt, es muss ein Dienstag gewesen sein. Und dann haben wir uns da wirklich die Splits zusammengebastelt und konnten dann relativ gut, also auch nochmal mit Kontext in den Podcast. Wir haben auch von den Coaches die Podcasts gehört, ganz viele, und Videos, um uns da möglichst viel Informationen zu holen. Ja, und was mich jetzt nicht gewundert hat, sage ich mal, dass sehr viele, ein bis drei Reps gemacht wurden und dass die auch sehr schwer mitunter sind, also dass da wirklich die Effizienz gesammelt wird und auch High-Rep-Sachen drin sind, meistens eher dann wirklich, also so macht es für mich den Eindruck, ergänzen, ne? Ergänzen High-Reps, um Volumen zu sammeln, um Bewegung reinzukriegen. Beide drücken viermal, und was mich aber wirklich überrascht hat, wie oft dann nicht nur so im Bereich 80-85%, sondern dass da fast alle Sätze, wo dann halt so diese schweren Reps bis ein bis drei Reps Bereich gesammelt werden, so halt 90+ sind, ne? Ja. Das ist schon krass. Also wir haben hier zum Beispiel bei Alva als Priming Day, macht sie direkt den Tag davor, Dreier mit 80%, ich glaube 4 Sätze oder sowas. Und Megan hat einen Pausentag davor. Es kann sein, dass da sogar eine fünfte Bankeinheit ist, also beide Press mittlerweile viermal die Woche. Megan, glaube ich, fünfmal, und ich habe hat irgendwo noch einen sehr leichten Tag, den ich jetzt nicht gefunden habe. Also ich glaube, das hat sie mal erwähnt, dass sie fünfmal Bankdrücken macht mittlerweile. Genau, aber sie hat theoretisch einen Tag Pause davor, und den Banktag davor macht sie halt auch irgendwelche Triples mit 90 Kilo als Priming, was halt insane ist. Glaubst du, das ist für alle so umsetzbar, oder das können manche so übernehmen, oder gibt es da auch Einschränkungen?
Ich denke, da muss es Einschränkungen geben.
Ja, 90%, Entschuldigung.
Genau, 90%, also ich denke, da muss es Einschränkungen geben. Ich denke aber, und das haben wir ja eigentlich auch schon sehr großflächig besprochen, dass besonders Frauen, die in dem, in der Gewichtsrange, aber also Körpergewichtsrange sind, wahrscheinlich schon stark davon profitieren, auch viel, viel über 90% zu trainieren. Generell denken wir ja auch, dass die Bank Leistung stark davon profitiert, wenn man regelmäßig höhere Intensitäten anfasst. Und regelmäßig heißt dann schon so ein bis zweimal die Woche.
Du meinst zwei bis viermal die Woche?
Zwei bis viermal die Woche, wenn man eine 63 Kilo Frau ist, aber in meinem Fall, also als schwerer Typ,
naja.
Vielleicht nicht unbedingt. Genau, da muss es nicht zwingend sein, aber so zwei Sessions in der Woche, die dann schon auch ein bisschen Richtung Top-End gehen, kann man, sollte man gewährleisten und auch die entsprechenden Arbeitssätze in den höheren Prozentbereichen zu legen. Ich weiß nicht, also wir haben ja hier relativ wenig an so Mid-Rap-Range, irgendwas zwischen 3, also 4 bis 6 oder so, ist ja dann nicht so viel. Würde ich sagen, bietet sich dann bei anderen Gewichtsklassen, also höheren Gewichtsklassen, dann schon eher an, aber in den Bereichen, ja, würde ich dann schon mit einem ähnlichen Schema verfahren. Ja. Und das mache ich ja auch mit meinen Leuten und das zahlt sich ja eigentlich schon aus. Also bisher ist die Diskrepanz zwischen dem, was wir machen und was wir hier gesehen haben, noch nicht so groß. Die Zahlen wirken auf jeden Fall krass. Also gerade wenn man sich Megans letzte Woche anguckt mit den 2x143, 1x147 und dann 1x242, ist schon viel, sehr hoch, in, also nah an 100%, nicht nur über 90%, sondern wirklich sehr nah an 100, Arbeit in dem Bereich. Und ja, ich meine, es ist eine Woche 4, das sah in den Wochen vorher ja auch anders aus, also nicht to that extent. Da kann man das sicherlich auch mal so pinpointen.
Ja, also ist schon konstant sehr, sehr hoch, aber die scheuen sich da auch nicht vor größeren Sprüngen, muss man jetzt mal, also relativ hätte ich jetzt gesagt, größeren Sprüngen. Was ich noch beobachtet habe, ist, dass dann halt, ist ja auch logisch, wenn man halt auf diese 90% erreichen will, sind sehr viele von diesen schweren Sachen spezifische Comp-Variationen. Also man sieht sehr wenig Variationen in dem Bereich. Klar, wenn man das halt ganz viele Reps sammeln will und halt dann eben nicht 10 Reps machen kann mit 90%, dann ist man darauf angewiesen, da sehr viel Comp zu machen. Alba macht man manchmal ein bisschen Close Grip. Megan sammelt dann eher so die High Rep und Volumen wirklich durch Assistenzen wie Dips. Und beide machen halt Dumbbell Presses, Incline Dumbbell Presses, Triceps Extension. Also da, obwohl beide sehr jacked sind, sieht man noch sehr viel Hypertrophie. Und ich würde jetzt aber auch mal frech behaupten, dass das auf keinen Fall für die meisten funktionieren würde, weil da einfach die Muskulatur noch fehlt. Also generell meine Tendenz ist, wenn ich mir die Programme angucke von vielen, und da ist ja immer wieder so ein Thema, was wir bei dieser Research mit reinbringen werden und weswegen wir dann auch die Programme kritisch hinterfragen in der direkten Umsetzung jetzt für unsere Athleten. Auffällig ist, dass du keinen Top-Athleten mehr hast, der dünn ist. Die sind alle auf ihre Weise jacked. Und das Problem ist, glaube ich, dann einfach zu kopieren, was sie machen, weil sie sind natürlich klar durch ihre gute Arbeit auch jacked, aber auch einfach mitunter durch ihre Genetik. Und das sehe ich jetzt immer mehr als Thema und da muss man auch die Leute, es ist manchmal ein bisschen zerschmetternd, wenn man erfährt, wie viel Genetik in diesem Sport ausmacht, aber es ist einfach riesig. Die meisten dieser Leute haben auf ihrem ersten Meet 400 Dots gemacht. Easy, aus der Kalten. Taylor Atwood ist auch mit einem Moped zu seinem ersten Meet gefahren, hat sich von 3 Leuten erklären lassen, wie ein Wettkampf funktioniert und hat 400 Dots hingeballert. Das sieht man halt immer wieder. Und man hört ja auch immer wieder in Amerika von irgendwelchen Footballern, die noch nie Bankdrücken gemacht haben und machen dann auf einmal 100 Kilo, 20 Reps oder so eine Geschichte. Oder drücken einfach mal aus der Kalten 160 und haben das noch nie irgendwie gemacht. Da sieht man erstmal, wie groß die Diskrepanz ist. Ich sehe das auch mitunter bei manchen Athleten, wenn die bestimmte Gewichte bewegen, wie die am Effort, ne? Ich gucke die an, ich sehe die Muskulatur. Und dann versteht man irgendwann, okay, da sind einfach die Muskelansätze woanders. Wenn du jemanden hast, wo das Brustbein gerade sehr hoch ausgestellt ist, da haben das Brustbein mehr rausgestellt ist, hat die Brustmuskulatur einen ganz anderen Ansatz und Hebel. Und dann wächst die ganz anders und kann auch viel mehr Kraft aufbringen. Was ich daraus aber mitnehme, ist, die müssen wahrscheinlich nicht so viel machen wie andere, die auf dieses Level kommen wollen. Das heißt, ich glaube, eine Frage ist nicht nur, das hatte ich jetzt schon vor dem Podcast angekündigt, was machen sie? Und nicht mal nur eine Frage, was haben sie gemacht, um da hinzukommen, sondern die Frage ist, was müssen wir machen oder was müssen die Athleten machen, der spezifische Athlet, der vor mir steht, um in die Nähe dahin zu kommen. Und das kann ganz anders aussehen, als das die gemacht haben. Also wer mal Russell Orhi seiner Physik gesehen hat und dann sieht, wie er Assistenzen trainiert, der wird sich bewusst sein, dass die meisten so die Assistenzen trainieren und nicht dahin gekommen sind. Also deswegen ist es wichtig, dass wir vielleicht umso mehr in Hypertrophie investieren. Da werden wir auch in meiner Beuge auf das Thema kommen. Aber ich glaube, dass diese Spezialisierung, glaube ich, wichtig ist für einen Wettkampf und dass auch die Athleten verstehen, wenn zum Beispiel so die sehr krass auf ihre Doubles, Triples, alles was so im kurz unter dem Maximalversuch ist, alles super performt, da geht so viel und auf einmal wollen sie Max-Versuch machen und failen auf einmal und fahren voll gegen die Wand, dann ist, glaube ich, zu verstehen, dass das nichts Ungewöhnliches ist. Und desto technischer die Bank wird, desto mehr müssen wir das wie einen technischen Lift, wie einen Clean and Jerk oder so behandeln, wo einfach sehr oft mit sehr hohen Intensitäten trainiert wird.
Sehr, sehr guter Vergleich. Sorry, dass ich unterbreche, aber Clean and Jerk, also oder generell Gewichtheben, ne? Also die olympischen, ja, Gewichtheber-Movements sind ja sehr abhängig von Timing und hier
Präzision einfach,
ne? Präzision und hier bei der Art und Weise, wie die Mädels, die wir uns hier angeguckt haben, Bankdrücken, ist diese Präzision, dieses Timing einfach extrem ausschlaggebend für den Erfolg eines Lifts. Und ja, man sieht es ja regelmäßig, also wie es bei Alba auf Sheffield lief zum Beispiel oder wie es bei Megan letztes Jahr zu den Worlds lief, war das ja eine ähnliche, oder Sheffield war, glaube ich, auch nicht so gut bei ihr, ne? Da war auch irgendwas, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber
bei wem bei?
Bei Megan.
Genau, ja, auf den Nationals hat sie eingefällt, wegen Hintern kam hoch, aber da hat sie auch nochmal sehr viel.
Genau, also, Sheffield hat sie auch zweit- und Drittversuch nicht gekriegt, ne? Da hat sie 37,5 geöffnet, also 137,5.
Das war
Alba. Nee, ich bin hier bei Megan gerade schon.
Beide?
Ich bin im Open Powerlift, ja. Komm, alle, also Megan mit 137,5 geöffnet, 42,5 in Zweit- und Drittversuchen nicht bekommen. Bei Alba, das muss ich kurz nachrechnen, Sekunde.
Guck mal nach, ich glaube bei irgendeinem Wettkampf, ich weiß nicht, ob es Sheffield war, war auch wohl das Bankpad ein großes Problem. Einfach nicht, weil es generell ein Problem ist, aber weil das so anders war. Und die haben dann auch selber gesagt, fuck, wir müssen schnell umstellen vom Wettkampf, haben sie dieses Pad gekauft zu Hause und auch, also bei Megan habe ich es gehört, dass es einfach eine katastrophale Umstellung war. Mit einem bestimmten Leiko-Pad war es, glaube ich.
Das kann sein, ja. Ja, hier Alba 132,5 geöffnet, 137,5 im zweiten und dritten jeweils nicht bekommen. Also da, lief das auch nur so mittelgut, aber im Vergleich dazu liefen die Wettkämpfe direkt vorher halt umso besser. Ja. Also hat sie quasi fast lineare Progression gemacht zur WM in Litauen mit 115 geöffnet, 122,5, 127,5, also alle drei Versuche gekriegt. Dann Junior Worlds letztes Jahr Ende August, also ja knapp zwei Monate später, 122,5 geöffnet, 133,5. Und da war auch noch Room to Spare. Also alle, die sich das nochmal angucken wollen, tut es auf jeden Fall. Da war noch Luft nach oben. Ja. Deshalb waren jetzt die Sprünge auf Sheffield, was ja dann nochmal fast ein halbes Jahr später ist, nicht... Es ist nicht unreasonable gewesen, mit 132,5 reinzugehen, wenn man sich die 33,5 von den Junior Worlds anguckt. Die sahen dann aber an dem Tag komischerweise super schwer aus. Aber das sieht man dann halt wieder, welchen Effekt eben dieses Timing, diese Präzision haben kann. Ja, muss man dann immer alles ein bisschen auch so betrachten.
Vor allem, ich finde auch diese Aussage, ja, Powerlifting ist so ein leichter Sport, hinsetzen, aufstehen, runterdrücken. Das ist so eine dumme Aussage, weil dann könntest du auch sagen, ja, Dart ist ein einfacher Sport. Nimm mal einen Pfeil und wirf ihn dahin. So, ja, aber da spielt halt jeder Millimeter eine Rolle.
Sprinten ist auch ein einfacher Sport, so, da musst du halt auch einfach nur laufen.
Oder Billard oder so. Ja, also, es ist halt irgendwann eine Präzisionsfrage. Oder sagen wir mal, wo wir noch eher vielleicht sowas wie Kugelstoßen, so, ne? Da bewegt man ja auch ein Gewicht, das ist nochmal ein bisschen technischer, aber vielleicht jetzt eher als Dart. Aber da spielt dann natürlich auch jeder Missgroove eine Riesenrolle, macht dann halt ein paar Meter aus. Ja. Und das haben wir ja schon mal gesagt, dass so technischer die Übung letztendlich ist. Und vor allen Dingen würde ich jetzt fast sagen, dass so ein Sinking, wo man wirklich aggressiv sinkt, um auf Tiefe zu kommen und dann halt sehr viel Legdrive zum Hochkatapultieren nimmt, super technisch ist. Also wenn man so Megans Bank auf Rap sitzt, dann sieht man schon, dass das sehr dynamisch ist und halt voll nah dran an einem olympischen Bewegungsmuster oder sehr viel mit Dynamik, mit mehreren Muskeln, die richtig timen müssen. Und die Frage ist dann halt immer, im Gegensatz zu anderen Sportarten, wie viel von diesen sehr intensiven Sachen kann ich machen, um mich rechtzeitig zu erholen? Das ist natürlich der Unterschied. Bei der Bank halt wahrscheinlich noch eher als bei einer 200 Kilo Kniebeuge. Kannst halt nicht irgendwie jeden Tag, jeden dritten Tag Singles machen. Genau, das hängt dann auch immer ein bisschen mit der Resilienz der Athleten an. Auch noch ein Thema, worüber wir sprechen. Und ich glaube...
Müssen irgendwann.
Wir haben... Also das ist auch die Frage, ne? Ich glaube, bei jemandem, der ein bisschen Range of Motion hat, ist es fast nicht möglich. Ja. So, ne? Also...
Ja, da werden wir, denke ich, nächste Woche mal oder sagen wir mal übernächste Woche drauf zu sprechen kommen. Ich beschäftige mich gerade mit dem Training von Devin Williams, auch Flexathlet, 120er aus den USA, der ja potenziell Weltrekord drücken kann. Also hat auf den PA Nationals 260 in der 120er gedrückt. Das sind jetzt, glaube ich, 9,5 Kilo mehr als Jona auf einem Wettkampf gedrückt hat oder 10 Kilo mehr als Jona auf einem Wettkampf gedrückt hat. Und die battlen sich ja so ein bisschen um den Weltrekord in der Bank. Und Devin Williams ist gerade the man to beat eigentlich. Also der hat die höchste Bankdrückleistung in einem Wettkampf bisher. Mal gucken, wie er das auf die internationale Plattform bringen kann. Da bin ich sehr gespannt. Aber der überhaupt kein Archetyp Bankdrücker, muss man mal so sagen. Also Jona ist ja sehr packt und sehr stacked, sehr muskulös und hat gute Hebel für die Bank. Und das würde ich von Devin Williams nicht behaupten. Also der sieht aus, als würde er relativ flach auf der Bank liegen und trotzdem mit Sink Touch und viel Weg drückt er halt Weltrekordgewichte, was schon heftig ist. Über die Beuge bei den Mädels haben wir jetzt noch nicht so intensiv gesprochen, fand ich aber auch sehr interessant, weil wir da nicht unbedingt das sehen, was ich jetzt von der Beuge erwarte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben hier viel, viel High-Rap-Kram. Also bei Chiara Bernardi irgendwie regelmäßig sehr hochintensive M-Raps. Also sie hat eine Wettkampfleistung von 210 Kilo und hat M-Raps mit 190 gebeugt für 9 Wiederholungen. Wir haben, glaube ich, bei, lass mich lügen, war das auch bei Megan, dass wir da 9er oder 7er oder sowas? Haben wir das doch?
Genau, das war eher ein paar Blöcke weg. Jetzt in der Prep zu Nationals hat man das nicht gesehen. Da hat man, ich denke mal, das wird bei Chiara ähnlich sein, dass wir da doch einen sehr starken linear priorisierten Approach fahren. Das heißt, mehr hochrappiger oder beziehungsweise manche Sätze sind eher auch im höheren Rap-Bereich. Bei Megan hat man dann beobachtet, desto mehr es zum Wettkampf geht, war es dann halt auch alles eher Vierer abwärts, also Singles, Doubles, Triples, Vierer. Das sah in der Offseason noch anders aus, aber das haben zumindest alle, eine Alba, eine Megan und bei Berkiara sieht man es ja auch, gesagt, dass die ihre Kraft, sag ich mal, ihre pure Kraft, nicht die Performance jetzt auf einen Single am Tag X, aber so, sagen wir mal, ihr generelles Kraftfundament wirklich diese High Raps eher aufbauen können. War ich dann noch sehr kritisch. Bin ich gespannt, wir werden da ein paar Tests machen. Also ich denke, das ist auch sehr abhängig von den Hebeln. Vor allen Dingen, desto aufrechter du bist, desto besser funktioniert das. Aber halt auch, weil die so hohe Lasten über ihre 6er bis 9er bewegen können. Ne? Also wir sprechen hier von 80-85%, die dir dann halt eben nicht wie andere Leute auf Triples machen können, sondern eben auch auf 6er, 7er. Und da sieht man halt so ein sehr schnell abfallendes Rap-Verhältnis, desto schwerer es wird. Oder andersrum gesagt, die laufen halt sehr schnell gegen eine Wand, desto aufrechter du beugen kannst, kenne ich eigentlich auch so. Bei der Chiara haben wir ja gesehen, was hat die gemacht? 190 auf 9, 200 auf 5 und dann auf dem Wettkampf hat sie 210 gemacht, oder was?
Ja.
Genau. Könnte man auch auf jeden Fall argumentieren, dass da das Peaking vielleicht eben nicht so gut lief und das genau daran liegt, dass sie halt nicht year around auch mal schwere Raps trainiert hat oder Single drin gelassen hat.
Aber Möglichkeit Pattern, besteht, aber das wissen wir leider nicht. Also bei Chiara Bernardi, das muss man fairerweise auch sagen, sind die Trainingspläne jetzt nicht wirklich gut einsehbar. Das muss man sich wirklich alles so ein bisschen von Instagram runterziehen. Und selbst da ist es jetzt nicht super gut getrackt. Also da ist immer noch viel Platz für Fehlerquellen, die zum Beispiel auch bergen können, dass eben das Peaking nicht so klappt oder
dass man vielleicht weiß ja auch nie, was mit Verletzungen ist oder Reise und Dehydration und also was wir sagen können auf jeden Fall bei Megan und Alba, dass immer mindestens ein Single da ist. Was mich auch gewundert hat, dass mitunter, früher war das bei Megan noch so, dass es auch mal 2 Singles gab im Plan. Jetzt haben die wirklich das Konzept ein bisschen geswitcht. Haben sie auch bewusst gesagt, dass sie wegen der Verletzung vor den Nationals gemerkt haben, die können die Beuge nicht mehr so krass pushen parallel zum Deadlift und haben sich entschlossen, eher auch verschiedene Blöcke da die Priorität zu setzen und auch man sieht, dass jetzt nicht mehr mehrere Singles sind. Du hast noch so einen Double Primer oder so, der jetzt aber auch nicht super todesschwer ist. Du hast jetzt wirklich so einen echten Top-Single drin und der Rest ist eher so höhere Durchschnittsintensität. Also du hast eine richtig hohe Peak-Intensität, lass uns mal so formulieren, an einem Tag. Und an den anderen Tagen ist eher so die Durchschnittsintensität mitunter sehr hoch. wie gesagt, in der Offseason weiß ich auf jeden Fall, dass Megan da höhere Raps macht. Zum Wettkampf hin eher so Vierer, weniger. Bei Alba andersherum haben wir gesehen, dass sie jetzt nochmal 9 Weeks out auf einmal Achter reingenommen hat, weil ihr Sechser anscheinend noch nicht so den Erfolg gegeben haben, den sie suchte. Und da höre ich auch immer wieder, die schwitzen danach, die kotzen danach, also im übertragenen Sinne natürlich, aber sagen, hey, das ist halt super todesanstrengend, aber ich weiß, da fühlt sich meine Beuge gut an, wenn ich diese 6er bis 8er irgendwie drin habe. Interessant für mich sogar, dass sie das bei Megan jetzt rausgenommen haben. Vielleicht ist auch ein Tag nicht ganz so einsichtig oder irgendwo im Backoff, dass man nicht sieht. Aber da haben wir gemerkt, wahrscheinlich, weil sie halt so viel Gewicht auf Reps bewegen können, dass das ein guter Key ist, da Volumen zu akkumulieren. So, wir haben noch eine spannende Sache bei den Accessories. Da ist uns aufgefallen, dass das zumindest so bei Megan und Alba. Nee, das stimmt nicht. Also beide machen auf jeden Fall Leg Extensions. Also da war ich ja auch schon am Überlegen, sollte man überhaupt noch Leg Extensions machen, wenn man die Kapazitäten hat, nicht noch eine Hex Squat oder Leg Press zu machen. Vor allen Dingen jetzt so bei leichteren Frauen, sage ich jetzt mal, die ja doch ein bisschen schneller regenerieren, als wenn du jetzt einen, weiß ich nicht, 105 Kilo Ochsen oder 120 Kilo Ochsen da in die Leg Press sitzt und sich einmal tot machen lässt. Aber man sieht, beide machen Leg Extensions. Das war's so größtenteils bei Alba mit ihren Accessories für die Beine. Bei Megan sieht man noch sehr viel nebenbei Bulgarians. Sie macht irgendwelche Glute Stepdowns. Was man bei keinen von beiden sieht, sind Sachen wie Leg Press oder Hex Squat. Also sehr schwere Low Rep Accessories. Und da würde ich jetzt mal gerne deine Meinung hören. Warum ist das so? Macht das Sinn? Kann das irgendwann Sinn machen? Was ist da deine Einschätzung?
Ja, aber vielleicht auch andere Einschätzungen. Ja, also ich bin eigentlich der Überzeugung, dass, wie du schon gesagt hast, ne, Genetik spielt da wirklich eine große Rolle. Und wenn Leute einfach sehr, sehr gut auf so Stimuli reagieren und sehr schnell sehr guten Übertrag finden und es dann reicht, in Anführungsstrichen, ein bisschen Leg-Extension zu machen, in Albas Fall, dann ist das völlig fein. Aber für die meisten würde ich schon empfehlen, gerade im Sinne der Hypertrophie, so, ja gut, was heißt Low-Rap, aber sagen wir mal so 6 bis 8 Wiederholungen oder 6 bis 10 Wiederholungen an der Leg Press mitzumachen, einfach weil die Bedingungen dafür, relativ nah ans Muskelversagen zu kommen, einfach besser sind als bei einer Kniebeuge, bei der man jetzt technisch vielleicht noch nicht so ganz sicher ist, wie eben eine Alba oder eine Megan, dass man da Platz hat, noch Arbeitslast zu akkumulieren, ohne dass man sein Verletzungsrisiko irgendwie massiv erhöht. Deshalb wäre Leg Press oder Hex Squat auch, fällt ja in die gleiche Kategorie, würde ich sagen, ist für mich eigentlich ja schon fast non-negotiable für die allermeisten. Wie gesagt, wenn die Voraussetzungen für deine Genetik sind, dass du, wie du vorhin off-air noch gesagt hast, einmal ein Gewicht anguckst und dann einfach super prall wirst, dann brauchst du es vielleicht nicht, dann ist es auch okay, dann kannst du vielleicht auch einfach mehr Zeit in Regeneration stecken und profitierst davon mehr, als dass du nochmal irgendwie eine Leg Press draufballerst und kannst dich ein bisschen mehr auf die Kniebeuge konzentrieren, ist ja dann völlig fein. Aber die Leute, die diese Voraussetzungen eben nicht haben und auch noch nicht diesen muskulären Frame mitbringen, für die würde ich das immer mitempfehlen.
Ich glaube, es kommt auch sehr stark auf die Hebel an. Also wir haben ja jetzt hier zwei Leute, die jetzt noch nicht die aufrechteste Beuge der Welt haben, aber auf jeden Fall schon so im oberen Viertel, Fünftel, was weiß ich, sind Quinti-Ziel. also jetzt noch nicht, gibt natürlich nochmal Freaks, sage ich mal, die einfach die perfekte Hebel haben, aber wir reden hier schon von super sehr effizienten Hebeln und natürlich auch von einer sehr effizienten Technik. Ist auch eine Sache, die beim Deadlift jetzt gleich nochmal kommt, dass du effizienter nicht nur deine Hebel sind, aber auch deine Technik, desto mehr kannst du einfach da auch die Muskeln treffen und Volumen ab. Und ich kenne halt, ja, ich habe auch einen Trainee, der jedes Mal nach seinem Main-Day-Squat-Tag sagt, er hat so einen Muskelkater in seinen Quads und seine Quads wachsen auch, ohne dass wir dafür machen müssen. Und dann habe ich andere Leute, die halt eine mehr vorgebeugte Beugetechnik oder mehr vorgebeugte Hebel haben, die einfach auf Leg-Extension total schwach sind. Die schaffen dann weniger als jemand, der 30 Kilo weniger beugt, wo du siehst, es ist halt ein furchtbarer Stimulus für ihre Quads, also da kommt halt gar nichts an. Da finde ich es also da ist eine gute Hex-Squad zum Beispiel oder eine gute Belt-Squad absolut fast auch ein Must, würde ich sagen. Mhm. Ich habe, glaube ich, meine Meinung so ein bisschen dadurch angepasst, also nicht geändert, aber angepasst, dass Leute, die gute Hebel haben, sich wirklich einen guten Stimulus aus einer Beuge einfach nehmen können. Also ich höre das von auch Data-Driven Strength, die haben immer zu diesem Thema auch gesagt, die auch große Fans sind von Hex-Squat, Legpress, da Volumen abgreifen, dann nochmal ein bisschen Hypertrophie generell machen, die das auch so einteilen in Main-Übungen, technische Variationen, schwere Hypertrophie-Übungen mit Übertrag und leichte Hypertrophie-Übungen für den Muskel, für die Main-Mover. Und da auch immer wir propagieren und sagen halt, wenn du jemanden wie einen Taylor Edwards siehst, der halt vier Sätze, viermal, dreimal die Woche beugt irgendwie und da mega hohes Volumen macht und bei dem das gut funktioniert, das ist halt, weil er aufrecht beugen kann. Weil er sein Quad dadurch gut trifft, auch nah ans Muskelversagen gehen kann, aber es halt trotzdem ab kann. Und ich glaube, das ist auch so wieder so ein großes Thema. Kannst du das ab? Kannst du so nah am Muskelversagen beugen? Muss man natürlich nämlich auch sagen. Die haben mitunter einen Satz stehen at 7 und sagen so, ja, der sollte at 7 sein. Und ich gucke mir das an und sage, willst du mich verarschen? Also vor allen Dingen bei Alba, das werde ich sie auch auf jeden Fall fragen. Ich finde, sie overshootet halt krass jedes Mal.
Ja.
Aber sie kann es halt ab, ne? Und wenn du dann alle deine Beugen at 8 machst und dann halt eben auch 8 da drin hast oder sowas, oder 7er, und wenn du halt über 80% machst, hast du dann natürlich dann einen vollständigen Muskelreiz. Hast zwar vielleicht noch nicht genug Reps, damit du da genug akkumulierst, aber jede Rep ist halt dann, rekrutiert halt die komplette Muskelmasse. Dadurch baust du ab Rep 1 halt Muskeln auf, wenn du halt Intensitäten so um die 80-85%, sagt man, also spätestens bei 85 kannst du das dann halt rekrutieren. Und die können das halt ab, glaube ich, sehr hart, die zu trainieren, kriegen da sehr viel Stimulus mit. Und das ist aber nicht bei jedem so.
Ja.
Bei Megan muss man auch sagen, die beugt halt viermal und da kannst du halt, dann wird es schwer mit Hex-Squat und Leg-Press. Da machst du ja dann diesen Trade-off zu sagen, hey, anstatt diesen einen Tag Squat und Leg-Press teile ich das auf zwei Tage auf und anstatt am zweiten Tag Leg-Press zu machen, mache ich dann nochmal eine Squat-Einheit. Aber genau deswegen nehmen wir ja so Sachen wie Leg-Press und Hex-Squat, weil das die meisten halt nicht durchhalten. Vor allen Dingen, wenn man das dann halt ins Muskelversagen pusht, wie du sagst.
Ja, lass uns zum Abschluss vielleicht nochmal in die Deadlifts reingucken. Wir haben jetzt zwei Leute, die relativ ähnlich vom stilistischen Typ her sind. Also Alba und Chiara sind sehr nah beieinander, haben sehr effizientes Low-Rom-Sumo. Megan ist ja eher so am Struggeln, was ihren Deadlift angeht. Was sind denn da so die Main-Unterschiede im Programming? Bei Chiara können wir es natürlich nicht genau sagen, aber da ist auch, also wurde dann relativ deutlich, dass sie auch sehr hochintensiv trainiert. Also sie hat ihr Comp-Style halt Sumo, den sie näher am Wettkampf natürlich auch recht hochintensiv singelt, dann aber auch in der Off-Season zusätzlich gerne noch Opposite Stance, also Convi, in relativ hohe Prozente rein arbeitet. Bei Alba sieht man es ja auch recht häufig, dass sie so in die 2,10 bis 2,25er Range hebt und da Singles und Doubles macht. Wie ist das denn bei Megan im Vergleich?
Ja, kurz erwähnt, beim Squat nochmal rückblickend haben wir zu den Frequenzen bei Alba eine Frequenz von 2x Squat pro Woche und jetzt kam halt die dritte Einheit dazu. Bei Megan hatten wir 3x Squat, wo jetzt die vierte Einheit dazu kam. Beuge, hatte ich ja schon erwähnt. Beim Deadlift sieht es ähnlich aus. Alba hat vorher zweimal Competition Deadlift gemacht und jetzt kam eine dritte leichte technische Einheit dazu. Bei Megan hatten wir, ich bin der Meinung, also ich weiß nur, dass es zwei Deadlift-Einheiten waren und so wie ich das sehe, sind es jetzt zwei Competition Deadlift, also zwei Sumo Deadlift Einheiten und eine dritte Beltless RDL Einheit. Es kann sein, dass da irgendwo noch eine leichte Sumo Deadlift Einheit versteckt ist und ich konnte das nicht interpretieren. Es kann sogar sein, weil ich die zweite Sumo Deadlift in alten Plänen nicht gefunden habe, dass es da auch nur einmal Sumo und einmal diese leichte RDL Einheit war, die dann als zweite Deadlift Einheit galt. Aber tendenziell haben wir jetzt, wie ich das jetzt sehe, haben wir gerade bei Alba drei Deadlift-Einheiten und bei Megan eigentlich zwei Deadlift-Einheiten. Was wir da gesehen haben, was schon mal das Wichtigste war für uns, glaube ich, als Learning, war, dass beide an zusätzlichen Tagen noch Hinge-Einheiten, Hinge-Movements drin hatten. Bei Alba war das auch vorher, als sie nur zweimal gehoben hat, ein dritter Tag, wo sie noch ihre Dumbbell-RDLs hatte oder normale RDLs. Jetzt hat sie, wie gesagt, noch eine technische Deadlift-Sumo-Einheit und dann an einem vierten Tag macht sie quasi noch Dumbbell-RDLs als Hinge-Movement. Megan immer eine zusätzliche ADL-Einheit gehabt. Ich glaube, gerade sind es wirklich zwei Sumo-Deadlift-Einheiten und eine ADL-Einheit. Und bei beiden sehe ich, dass das jetzt nicht nochmal eine, hier ist Hypertrophietag und wir ballern da richtig drauf, sondern es ist wirklich eher eine Movement-Übung, die da nochmal wichtig ist. Das fandest du ja auch was du vielleicht etablieren willst, oder? Oder was du übernommen hast?
Ja, genau. Also ich mache es ja so grob ungefähr wie die beiden, dass das Hinge-Movement jetzt nicht so krass beladen wird. Aber ich glaube, ich werde mich da einfach wirklich noch ein bisschen restriktieren und da auch mehr Fokus drauf legen, dass ich auch bei diesem Hinge-Movement mehr das rausbekomme, was ich möchte. Also dass auch Foot-Pressure da ein bisschen konkreter mit bearbeitet wird, dass die Hüftposition da auch ohne Gürtel gehalten werden kann. Also dass wir da nicht auf eine reine Ballerübung hinauslaufen mit, ja, wir haben jetzt gehoben und jetzt fetzen wir uns noch mit RDLs weg, sondern dass wir da wirklich eine Übung haben, die sich positiv auf die Position auswirkt und dadurch Benefit, wollte ich sagen. Vorteile für die Übung bringt. Genau.
Ja, ich glaube, da macht es auch Sinn, dass man einfach sagt, wir wollen ja da wirklich dem Körper lernen, wie er vernünftig die Hüfte beugt und sie dabei im Raum nach hinten bringt, ohne dass wir halt einrunden, dass wir den Glute leveragen können und das wirklich eher eine Übungssache ist. Und da macht es natürlich Sinn, das einfach an einem dritten Tag noch oder an einem zusätzlichen Tag nochmal mit leichtem Gewicht zu üben. Und das muss dann gar keine schwere dritte Deadlift-Einheit sein, beziehungsweise kann man so halt nochmal die Voraussetzungen üben, wo glaube ich viele Probleme haben. Und vor allen Dingen bei Megan habe ich dann auch bei Kelly, durch Kelly halt ihren Coach Shin, ach Coach kann man nicht, das ist doch Quatsch alles, ihren Coach, hat sehr oft erwähnt, wie wichtig diese Hinge-Movements sind. Also war ganz viele Fragen im Podcasten, was sind so deine drei Sachen an Accessories, die du immer machen willst, sowohl bei Megan als auch bei Kelly, ganz oft gehört halt, da ging es dann immer um irgendwelche Hinge-Movements, um irgendwelche Armübungen wie Trizeps Extension, um halt die Schulter gesund zu halten und um Ruderübungen. Genau, manchmal kommen dann noch Schulterübungen, die man auf jeden Fall auch bei beiden sieht. Aber wir sind ja gerade beim Deadlift und da scheint diese Hinge-Work wirklich wichtig zu sein. Also es wurde sogar so krass bei Megan formuliert, dass das so viel ist, wenn man das Programm anguckt, an Hinge-Work, dass man erwarten würde, dass es sich negativ auf das Heben auswirkt. Aber der Key ist wohl, das wirklich als Technikübung zu sehen und deswegen nicht zu schwer zu machen. Und Kelly meinte wohl auch, die 220 hat Megan nur liegen lassen auf Sheffield, weil sie halt zu viel von diesen Back-Extension und sowas rausgenommen haben. Genau, die hat halt Megan auch sehr viel drin, so Hyper-Back-Extension, geht auch gar nicht darum, hier der volle Range of Motion, sondern einfach den Rücken durchbewegen. Ich weiß nicht, das haben wir ja so ein bisschen auch so differenziert, würde ich beide sagen, gesehen, vom nochmal wirklich Hinge-Übungen, wo man lernt, den Hüfte nach hinten zu schieben im Raum und den Rücken irgendwie dabei zu benutzen und richtigen Push zu generieren. Das hat sich so eher angeschaut wie so Recovery für den Rücken und durchbewegen, ne?
Genau, und aus der Perspektive hat es auch total Sinn ergeben. Aber als, ja, sind wir ja sehr schnell einig gewesen, dass das jetzt keine klassische Hinge-Bewegung ist und dass es wahrscheinlich auch nicht so den Übertrag darauf hat, einen besseren Deadlift zu bekommen. Aber um eben, wie das halt auch für die Armübungen sinnvoll ist, für die Brust und für die Schultergesundheit, wird es wahrscheinlich auch einfach zuträglich sein, den Rücken einfach in der Position noch ein bisschen zu trainieren und dann wirklich ein bisschen aus dieser super rigiden, super steifen Position im Squat und Deadlift rauszukommen und ein bisschen mehr dynamisch werden zu können, ohne dass man das zu stark beladen muss, einfach um da Nachhaltigkeit herzustellen. Aber ja, wie gesagt, also Hinge-mäßig hat es jetzt wahrscheinlich keinen großen Übertrag.
Ich glaube, das ist auch mein Learning aus dieser ganzen Geschichte, Rücken belasten, soll man den eher in Bewegung trainieren oder sollen wir den rigide mit Planks oder was weiß ich trainieren. Auch nebenbei sehr viel mit Physio aktuellen Studienlage da auch bei Powerliftern und Bracing beschäftigt. Und Bracing ist wirklich key, wenn ihr euren Rücken fit halten müsst. Da müsst ihr einfach ein starkes Bracing haben. Es hat nicht unbedingt was mit Core-Muskulatur zu tun, sondern sogar eher wirklich mit Atmung und diesen Pressure erzeugen, wie man richtig mit Atem oder Pressure erzeugt. Und das musst du halt machen, um vor dauerhafter Belastung und vor sehr, sehr hochintensiver Belastung, das können die Rückenstrecker und der Rücken alleine nicht tragen. Da brauchst du ein sehr, sehr starkes Bracing. Jetzt wird es dir aber trotzdem bei deinem Maximalversuch passieren, dass du leicht einrundest, dass du auch mal durch Ermüdung da quasi nachgibst. Und ich glaube, damit dein Körper nicht nur, also damit der Bereich nicht nur die ganze Zeit komplett geschützt wird und überhaupt nicht belastet wird, da macht es halt Sinn, dann mit leichter Belastung, mit sehr hohen Rep-Zahlen da Bewegungen reinzubringen, damit er auf sowas vorbereitet ist, wenn dann mal das Bracing nicht komplett hält. Und das wird halt passieren. Also vor allen Dingen bei denen macht es ja total Sinn, weil die ja beide nicht den perfekten aufrechten, ich drücke mich gerade nach oben und mache dann noch die Schultern nach hinten Lockout haben, sondern man sieht halt, wenn es vor allen Dingen schwer wird, immer noch diesen, ich runde leicht ein in der Startposition, weil ich es halt nicht halten kann. Und weil ich dann vielleicht so stärker wäre als in der Alternative und dann halt im Lockout wirklich arbeiten müssen und mit dem Rücken sich wieder aufrichten müssen. Und wenn du das halt nie trainierst und nur dich auf Bracing und Unbeweglichkeit fokussierst und dann auf einmal machst du halt 3 Singles, bei denen du halt komplett aus dem Rücken 200 Kilo hochziehen musst, aus dem Kalten. Ich glaube, für sowas ist es halt präventiv total sinnvoll. Und wenn man das so unterscheidet, kann man das dann, glaube ich, richtig programmieren und einsetzen.
Ja, klingt gut. Damit würde ich sagen, schließen wir unsere Athlete Research für diese Woche und die Beschäftigung hier im Podcast. Und wir bedanken uns sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir wissen, es ist viel sehr nerdiger Deep Dive Kram. Wenn euch das gefällt, dann lasst uns gerne mal ein paar Sternchen oben links in der Ecke da. Folgt uns auf Instagram @falk.incredible, @maxi_producer, @kona_dh. Und ich gebe das Wort nochmal an Maxi.
Genau, das waren jetzt auch sehr spezifische Beispiele. Wir haben ja Leute mit einer relativ guten, aufrechten Sumo-Technik, Leute mit einer sehr effizienten Sinking-Technik, die aber eine sehr kurze Range of Motion haben in der Bank und sehr hohe Mobilität. Und auch Leute mit einem relativ aufrechten Squat, so an die 200-Kilo-Bereich. Wenn ihr sagt, da sehe ich mich, da habe ich was gelernt, schreibt gerne. Und wenn ihr aber sagt, okay, ich bin hier ein 120-Kilo-Athlet, der flach auf der Bank liegt, wenn er drückt, weil er überhaupt keine Mobilität hat. Macht doch mal was über Leute, die mir nahe kommen. Dann schreibt uns doch gerne eine Message, welche Athleten wir uns vielleicht angucken sollen, welchen Archetypen, so nennen wir das gerade immer, an Benchpress, Squat, Deadlift, wir uns mal näher hier erläutern sollen. Und dann werden wir dem natürlich gerne nachkommen. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
Tschüssi.